why history is important.
But no, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Überall Geschichte Podcasts. Mein Name ist Mirko Melone. Mit mir ist Alan Cassidy. Hallo Alan.
Hi Mirko, hi.
Heute mit einem brandaktuellen Thema. Eine Folge, die am Tag ihres Erscheinens tatsächlich sämtliche Blätter, Medienportale Europas dominieren wird, beziehungsweise das Thema, das wir heute aufgreifen, wird in aller Munde sein. Alan, über was reden wir heute?
Ja, heute ist der 10. Juli und heute kommen die Resultate rein von den Europawahlen. Die Europawahlen, also genau gesagt die Wahlen für das Europäische Parlament, für das EU-Parlament, sind, glaube ich, die zweit- oder drittgrößten demokratischen Wahlen der Welt, zumindest in diesem Jahr. Und ja, 27 Länder wählen, haben gewählt während 3 Tagen vom 6. bis am 9. Juni. Und jetzt, wenn ihr das hört, sind die Resultate da. Die können wir nicht vorwegnehmen.
Aber was erwarten wir?
Ja, was erwarten wir heute? Ziemlich sicher wird es einen Triumph geben der nationalistischen Kräfte, Parteien von rechten bis rechtsextremen Parteien. Das konnte man in den Umfragen so entnehmen. Und diese Umfragen sind in der Regel für EU-Wahlen auch ganz zuverlässig. Deshalb wird wahrscheinlich auch ja ein bisschen die Klage anfangen über, was das aussagt über Europa, über die EU, das jetzt schon wieder, war schon vor 10 Jahren ähnlich, nationalistische Kräfte triumphiert haben. Und wahrscheinlich werden sich auch wieder viele Kommentatorinnen, Kommentatoren fragen, wo die Europabegeisterung hingegangen ist, wenn da alles Kräfte gewinnen, die sich zum Teil ganz explizit, zum Teil eher implizit das Ziel setzen, eigentlich, dass sie vom Europa, von der EU der vergangenen Jahre eigentlich nicht viel halten. Und wir nehmen das gleich zum Anlass, um einen Blick zu werfen auf einen Mann, der für etwas ganz anderes steht als diese nationalistischen Kräfte. Für einen Mann, der wirklich wahrscheinlich wie keiner vor ihm, vielleicht auch wie keiner nach ihm, eine absolute Europa-Begeisterung verkörpert hat. Ein Mann, der ja die heutige EU zumindest ideell überhaupt möglich machte, aber den wohl viele gar nicht mehr kennen. Und ich muss auch sagen, ich musste mich auch zuerst wieder einlesen, bevor ich wieder wusste, was es mit dem Mann auf sich hat. Mirko, sag doch du den komplizierten Namen gleich mal ins Mikrofon, damit ihn alle haben.
Ja, dieser Mensch hieß bzw. hatte den imposanten Namen Richard Nikolaus Coudenhove Kalergi. Ein genau. Wunderschöner Name. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber
ich würde jetzt, glaube ich, sagen Coudenhove.
Polyglotter Mensch würde ich sagen Treffer.
Okay, gut. Und wir haben ihn ja auch im Episodenbeschrieb ziemlich großmundig angeteasert als der Mann, der Europa erfand. Und ich glaube aber, es ist jetzt nicht einfach überverkauft. Da ist durchaus was dran.
Absolut.
Und was da dran ist, das werden wir in der nächsten, also im Verlauf dieser Folge, ein bisschen diskutieren. Einfach vielleicht, um es ganz kurz vorwegzunehmen, bevor wir die Biografie von Herrn Coudenhove Kalergi vorstellen. Warum reden wir über ihn? Weil er eben, habe ich schon gesagt, ein sehr charismatischer Kämpfer war für ein vereintes Europa und vor allem war er das in einer Zeit, in der überall Nationalismus grassierte. Er hat sehr vieles, wir werden es dann diskutieren, vorweggenommen in seinen Schriften, in seinen Gedanken, in seinen Vorträgen, was dann später, viele Jahre später, zuerst von der Europäischen Gemeinschaft, dann von der Europäischen Union übernommen wurde, bis hin zum Lied, das wir vielleicht kurz abspielen, die Europahymne.
Ja, dieses wunderbare Lied, beziehungsweise diese Komposition heißt Ode an die Freude, kennen sicher ganz viele Zuhörerinnen da draußen, ist aus dem letzten Satz der 9. Sinfonie Ludwig van Beethovens. Kann man auf Wikipedia nachschauen, habe ich auch gemacht. Alan, wir waren bei Codenhove Kalergi. Vielleicht zu Beginn, was war das überhaupt für ein Mensch? Biografisch ein paar Angaben, damit man sich auch so ein bisschen vorstellen kann, an wen man denkt. Richard Nikolaus Graf Codenhove Kalergi war ja ein Mann aus der Welt von gestern, lese ich in deinen Notes.
Damit meine ich natürlich Stefan Zweig,
natürlich,
der dieses wunderbare Buch geschrieben hat, wo er wirklich ja beschreibt, wie eben diese Welt von gestern, diese kosmopolitische, verwachsene Welt mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende ging. Und ich finde, dieser Mann, ich sage übrigens Codenhove, wollen wir uns einigen
also,
auf eine...
Also einigen wir uns auf Codenhove.
Ich glaube, dass dieser Codenhove eben schon recht für das steht. Aber sag doch du seine Eckdaten mal.
Ja, er ist sicher, trifft es gut. Also die Welt von gestern, auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Der wird 1896 als Sohn des österreichisch-ungarischen Gesandten in Japan geboren. Das ist Heinrich Graf Codenhove Kalergi. Und der hat eine Frau, eine Japanerin, Mitsu, wird in Tokio geboren. Die Codenhove Kalergis sind eine sehr alte Familie, ein byzantinisches Geschlecht, adelig. Seit dem Kreuzzug von 1099, also tausendjährige Wahnsinn. Geschichte, Wahnsinn. Ich habe auch an einer Stelle gelesen, dass sie ihren Stammbaum bis zurück ins 11. Jahrhundert gesichert nachweisen können.
Also, das muss man mal können.
Das habe ich auch mal probiert, hat leider nicht funktioniert. Jedenfalls, seine Kindheit erlebte der kleine Richard dann in der Habsburger Monarchie. Die Familie ging nämlich, als er ein Jahr alt war, zurück auf ein Schloss in Böhmen, auf das Familiengut. Er hat dann studiert in Wien und München und er hat studiert allen Geschichte, das gefällt uns, und Philosophie, gefällt uns auch ein bisschen. Und im April 1914 dann, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, hat er geheiratet. War er 20 Jahre alt und hat geheiratet eine Schauspielerin namens Ida Roland. Die war 14 Jahre älter als er, war bereits geschieden, hatte bereits ein Kind und ihr Vater war jüdisch.
Schon also, mal sehr interessant. Also ein Mann, der,
sehr interessant,
der sich auch gegen Konventionen wahrscheinlich gestellt hat.
Ja.
Diese Ida Roland, habe ich gelesen, war ganz interessant. Das war damals nicht irgendeine Schauspielerin, sondern
die war
eine
bekannt.
Der Superstars. Genau.
Genau.
Dieses, also eine Bühnenschauspielerin, hat vor allem am Burgtheater ganz große Rollen gespielt in Wien. Die war wirklich bekannt.
Ja.
Aber eben, die hatte ein ganz, die stand an einem anderen Punkt im Leben als dieser junge Jüngling.
Young Richard.
Genau.
Genau.
Und auch interessant, ja, eben, dass sie aus einer jüdischen Familie kommt. Da dachte ich zuerst auch, okay. Habe aber dann auch gelesen, und das fand ich auch interessant, sein Vater, Richard, also der Vater von Richard Codenhove, der hat früh ein Buch geschrieben über Antisemitismus, also wo er sich als eben Spross einer uralten katholischen Adelsfamilie, wo ja Antisemitismus durchaus auch sehr verbreitet war, hat sie ein Buch geschrieben, wo er ja sich mit den Gründen auch von Antisemitismus befasst hat. Also dieser Punkt war wahrscheinlich in der Familie nicht so bestritten, dass er sich jetzt... Aber trotzdem sehr interessant, fand ich.
Genau. Also sicher ein junger Mann, der sich durchaus gegen die Konvention seiner Zeit auflehnen möchte. Er wird dann aus gesundheitlichen Gründen vom Kriegsdienst befreit. Also er muss nicht in diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts ziehen. Er kommt um den Kriegsdienst herum. Schließt 1917 sein Studium ab mit einer Promotion in Philosophie, also macht einen Doktor in Philosophie und ja, erlebt dann dieses Kriegsende, dieses Ende des Ersten Weltkriegs, das sowohl Europa an sich als auch sein Heimatland, also die damalige K&K-Monarchie, die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, grundlegend verändert hat. Also die Monarchie wird aufgelöst. Er ist ab dann, ich habe es ja vorhin gesagt, die Familie geht nach dem Aufenthalt in Japan zurück nach Böhmen. Das heißt, er ist nach dem Zerfall der KNK-Monarchie tschechoslowakischer Staatsbürger, lebt aber weiterhin in Wien und ist, ja, wie ganz viele seiner Generation in dieser Zeit auch traumatisiert von diesem Krieg.
Ja, kann man auch verstehen, besonders wenn man ihn eben erlebt hat inmitten von Europa, inmitten der Habsburg-Monarchie, die ihr Ende findet aufgrund des Kriegs. Und der Erste Weltkrieg hat ihn wirklich grundlegend politisiert. Er hat das natürlich begriffen, als du hast schon gesagt, das Wort Urkatastrophe, als Bruderkrieg, Bürgerkrieg. Und es hat ihn dazu gebracht, schon früh vertieft darüber nachzudenken, wie denn eine friedliche Zukunft Europas aussehen könnte. Und ich habe mal gelesen, dass er schon 1919 seine ersten Pan-Europa-Ideen hatte. Das fand ich nicht mehr im Original, aber sicher ist, 1922 hat er diesen Aufsatz geschrieben, der dann in die Geschichte eingegangen ist. Das gilt eigentlich als Gründungsdokument dieser Pan-Europa-Union. Also diese Vorstellung, dass sich Europa vereinigen soll. Mhm. Und dieses Dokument, dieser Aufsatz beginnt mit der Feststellung, ich zitiere, die europäische Frage gipfelt in den drei Worten Zusammenschluss oder Zusammenbruch. Zitat Ende. Also ziemlich binär, genau. Und seine große Angst, die war, dass ein neuer Krieg kommen würde, ein neuer europäischer Krieg, der Europa noch schlimmer treffen würde, noch schlimmer verwüsten würde.
Durchaus prophetisch.
Auch das. Und genau, und ich habe da eine Passage rausgesucht, die ich gerne rasch vorlesen will, weil sie einfach ziemlich prophetisch ist. Ich zitiere nochmal, Europäer, Europäerinnen, Europas Schicksalsstunde schlägt. Dieser Vernichtungskrieg, den die europäische Politik vorbereitet, wird an Schrecklichkeit den Weltkrieg ebenso weit hinter sich lassen, wie dieser den deutsch-französischen Krieg. Sein Element wird die Luft sein, seine Waffe das Gift, sein Ziel die Ausrottung der feindlichen Nation. Der Hauptkampf wird sich gegen die Städte des Hinterlands richten, gegen Frauen und Kinder. Die besiegten Nationen werden vernichtet, die Siegreichen tödlich verwundet aus diesen Massenmorden hervorgehen. Dieser drohende Krieg bedeutet den gründlichen Untergang Europas, seiner Kultur und Wirtschaft. Zitat Ende. Also, ja, ich finde, also das war ja eben, das
sehr
war nicht
drastisch, aber durchaus auch treffend.
Genau, und eben, man hatte das geschrieben 1922, also nicht eben, also da war Hitler noch nicht da, da war Mussolini, doch, Mussolini war schon da, aber das ist nicht der Moment, wo es jetzt für jeden absehbar ist, dass Europa auf einen Zweiten Weltkrieg hinaussteuert. Ich meine, die Roaring Twenties kamen da ja erst noch, also der war wirklich seiner Zeit in dem Sinn analytisch auch voraus.
Ja, das finde ich ist diskutabel, ob er noch geprägt ist von der Vergangenheit.
Das stimmt,
oder ob
das ist ein guter
Punkt. Ob er das bereits vorab analytisch durchdringen kann. Aber lassen wir mal beiseite. Interessant ist ja dann auch seine Antwort darauf, also seine Antwort auf diese drohende Gefahr, auf diesen noch tödlicheren Krieg, der noch verheerender sein würde, seiner Meinung nach, als dieser Erste Weltkrieg, der soeben vorbei war, war dann eigentlich ja ein geeintes Europa als Gegenkonzept zu diesen Nationalstaaten, zu diesen Nationalismen auch, die grassierten. Und er hat das dann auch konkretisiert, 1923 in einem Buch mit dem Titel Pan-Europa, ein Vorschlag. Und ich glaube, er war sich da durchaus auch schon bewusst, dass das ja in gewisser Weise ein visionäres Konzept war, auch in gewisser Weise möglicherweise illusorisches Konzept. Er hat seiner Idee ein Motto vorangestellt, nämlich jedes große historische Geschehen begann als Utopie und endete als Realität. Also durchaus auch mit dem Anspruch, dass diese Utopie, die er jetzt entwirft, dereinst Realität werden wird. Und ja, inhaltlich, wenn man sich dieses Pan-Europa-Konzept ein bisschen anschaut. Er geht da relativ holzschnittartig vor, skizziert eine Welt mit vier Blöcken, nämlich einen russischen Bund, einen panamerikanischen Bund, einen britischen Bund und einen chinesisch-japanischen Bund. Und dann gibt es nur ganz, ganz wenige Länder. Er nennt Thailand, Abessinien. Ist ein bisschen absurd, abstrus auch, wie er auf diese Länder kommt. Aber für ihn gibt es diese vier großen Blöcke, mit Ausnahme weniger Länder, und eben Europa. Und Europa, das skizziert er als ein Gebilde des Zerfalls. Er skizziert auch in Deutschland die Situation, wo ein Zerfall in Einzelterritorien sich abzeichnen würde, also eine Rückkehr in diese fragmentierte Staatenlandschaft vor dem Kaiserreich. Und seine Idee ist jetzt nun, dass zu diesen vier Blöcken, also dem russischen Block, dem amerikanischen Block, dem chinesisch-japanischen Block und dem britischen Block, ein paneuropäischer Block entgegengestellt wird, sozusagen als Gegengewicht. Also Paneuropa sieht er als eine Einheit von der damaligen sowjetischen Grenze bis ganz in den Westen, nach Portugal, ohne Großbritannien natürlich, aber auch mit sämtlichen Kolonien. Und ja, das ist für ihn diese Idee, wie Paneuropa aussehen soll. Und er denkt damit eigentlich den Zusammenschluss des Kontinents. Also er denkt das dann auch ganz konkret in mehreren Stufen aus. Also er sieht die Einberufung einer Konferenz, der Abschluss eines Vertrags, Bildung einer Zollunion bis hin zu einer Gründung der Vereinigten Staaten von Europa.
Also schon sehr konkret.
Sehr konkret, sehr konkret. Und ja, dieses Gebilde, diese wirtschaftliche, kulturelle, politische Zusammenschluss aller europäischen Staaten, mit Ausnahme Großbritanniens und auch der Türkei, die er ausschließt, die soll den Namen Paneuropäische Union tragen. Und er entwickelt dann dieses Konzept auch publizistisch weiter. Ein Jahr später, 1924, gründet er eine Zeitschrift, Paneuropa, die stößt auf großes Echo. 1926 kommt es in Wien zum ersten Paneuropa-Kongress, über 2000 Teilnehmende aus 24 Nationen. Es wird die Paneuropa-Flagge gehisst, die Klänge von Beethovens Symphonie erklingen, die wir ja vorhin eingespielt haben. Also er ist da Feuer und Flamme für diese Idee, kann es sich auch leisten, diese Idee voranzutreiben, denn sein Paneuropa-Buch ist durchaus auch ein Kassenschlager. Ja, und so etabliert er diese Idee von Paneuropa.
Du hast diese Flagge erwähnt. Hast du dir die mal angeschaut?
Nein.
Ist eigentlich interessant. Ein rotes Kreuz?
Ah, ja, doch.
Also nein, sagen wir so, fangen wir bei der Ähnlichkeit an. Es sieht ein bisschen aus wie die heutige EU-Fahne. Also blauer Hintergrund und dann gelber Kreis, der aus Sternen besteht, also wie die heutige EU-Fahne. Und dann hat es aber in der Mitte eine gelbe, sonnenartige Kugel und da ist ein rotes Kreuz drin. Und
das Kreuz, darum wurde es abgelehnt.
Genau, also das Kreuz ist bei ihm, ich weiß nicht, ob das da ein bisschen Familiengeschichte ist, aber meint er natürlich die christliche Tradition Europas, auch spielt auch auf die Kreuzzüge an.
Ja.
Also, dass ich dann nicht so softy-mäßig, aber...
Ja, er kann ja seinen Stammbaum zurück...
Eben, genau, er kann ja da damit hantieren. Aber eben, also, die Beethovens, dass da Beethovens 9. Sinfonie schon 1926 irgendwo als Eröffnungsmusik gespielt wurde bei seinem Paneuropa-Kongress, ist auch schon interessant. Du hast ja gesagt, eben hat diese Paneuropa-Union dann gegründet und hat sich auch zum ersten Präsidenten wählen lassen. Mhm. Ich glaube, das blieb er auch bis zu Lebzeit, also noch viele Jahrzehnte. Und diese Paneuropa-Union, damit man das ein bisschen versteht, das war jetzt nicht irgendwie einfach was, das nur Esoteriker gut fanden. Das war durchaus beliebt in liberalen, pazifistischen Kreisen auch. Es gibt auch aus dieser frühen Zeit, Ende 20er, dann Anfang 30er, eine recht ansehnliche Galerie mit bekannten Menschen, die Mitglieder waren dieser Pan-Europa-Union. Konrad Adenauer, also der spätere Bundeskanzler der Bundesrepublik, war so ein Thomas Mann, der Schriftsteller Albert Einstein oder auch in Frankreich war zum Beispiel Aristide Briand, der Außenminister, hat also sehr prominente Leute, die da zumindest ihren Namen hingaben, um da mitzumachen. Und, das fand ich auch interessant, er hat durchaus Unterstützung auch aus der Wirtschaft. In Deutschland zum Beispiel waren da einige prominente Wirtschaftsführer dabei, die zu den frühen Geldgebern gehörten. Der Bankier Max Warburg zum Beispiel, Robert Bosch, der Elektroindustrielle, auch ein paar sonstige Vertreter der industriellen, der Industrie, des Gewerbes. Mhm. Und das klingt dann so sehr wichtig und sehr, okay, der Mann hat es geschafft, da einflussreiche Leute auf seine Seite zu ziehen. Ich habe aber auch gelesen, dass eben sein Modus operandi war offenbar so, dass er auch einfach ein begnadeter, sehr hartnäckiger Verkäufer war. Und offenbar hat er Politiker oft so lange bekniet, bequatscht, bestürmt, seiner Union, seinem Verein beizutreten, bis sie letztlich gesagt haben, ja gut, dann mache ich das halt und haben dann ihren Namen hingegeben. Und zum Teil wussten sie nicht mal mehr wirklich, ja,
was sie da unterschrieben
dass sie
haben.
Da Mitglied waren. Genau, also er war glaube einfach eigentlich ein guter und ja, aufdringlicher Verkäufer. Aber es lief gut.
Ja, es gibt ja dann aber auch einen Rückschlag. Beziehungsweise, du hast das jetzt sehr schön skizziert, also er findet mit seinem Konzept durchaus Anklang, zumindest in den Elitekreisen, bei Industriellen, da stößt er auf Interesse. Die Zeit holt ihn dann aber eigentlich ein, könnte man sagen. Also 1923 bereits die ersten Spannungen, die alten Spannungen, die wieder aufflammen. Also Frankreich, Belgien besetzen das Ruhrgebiet in Deutschland. In Deutschland gleichzeitig treten die Nazis erstmals auf die Bühne. Die Coudenhove, Kalergi und seine Idee eigentlich von Anfang an resolut bekämpfen, ablehnen. Also Hitler hat in seinem ominösen Buch Mein Kampf vom kosmopolitischen Bastard geschrieben. Also hat Coudenhove Kalergi direkt benannt, angegriffen, denunziert. Und nach der Machtergreifung der Nazis dann in den 30er Jahren, nach dem Anschluss Österreichs auch 1938, flieht Coudenhove Kalergi ins Exil, zuerst nach Bern und Paris. Später dann nach dem Einmarsch der Nazis in Frankreich flieht er in die USA und ist dann zeitweise in New York. Er hält dort 1941 einen Lehrauftrag an der New York University, unterrichtet Geschichte, hält aber nach wie vor seine Pan-Europa-Kongresse ab. Also 1943 bereits der fünfte, ebenfalls in New York. Und es ist natürlich klar, in dieser Zeit, er ist im Exil, er hält weiterhin seine Kongresse ab und er hofft natürlich auf die Zeit nach dem Krieg. Also er hat seine Idee noch nicht aufgegeben, auch wenn ihn die Zeit, die Geschichte seiner Zeit eingeholt hat, auch wenn diese alten Nationalismen, die eben nach dem Ersten Weltkrieg nicht begraben, beendet waren, sondern weiter schlummerten und dann nochmals explodierten in dieser Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, obwohl die eben noch nicht durch waren, vorbei waren. Und ja. Allner hatte ja auch durchaus kontroverse Seiten, über die wir, glaube ich, auch noch sprechen müssen.
Ja, das hatte. Aber was ich, bevor wir seine kontroversen Seiten besprechen, was ich schon auch eindrücklich fand, ist, eben er flieht nach Amerika in die Sicherheit. Und es gibt ja ganz viele europäische Intellektuelle, die diese erneute Katastrophe dieses Zweiten Weltkriegs dann auch mit einer Art geistigen Abkehr von ihrer alten Heimat verbinden.
Ja.
Also Menschen, die so enttäuscht, erschüttert und auch traumatisiert sind von dem, was sie in Europa erlebt haben, was sie sehen, dass in Europa passiert, dass sie sich ganz der neuen Welt zuwenden und der neuen Heimat, den USA. Mhm. Und das ist bei ihm nicht passiert. Das finde ich interessant. Der sitzt da in New York, eben hat seinen Lehrauftrag, aber er er wartet eigentlich nur darauf, dass er wieder zurück kann in das, in, nach Europa, das in den, also 41, 42, 43, also diese Kongresse macht, ja noch mitten, das noch völlig brennt, oder? Da ist ja noch nichts absehbar. A, dass die Nazis den Krieg verlieren werden, ist noch nicht absehbar. Und B, dass auch der Krieg dann relativ schnell zu Ende geht, ist auch nicht absehbar. Aber der arbeitet schon sehr darauf hin, weil eben dieser Traum dieser europäischen Einigung bei ihm so stark ist. Und das fand ich bewundernswert. Weniger bewundernswert, und jetzt sind wir bei den kontroversen Zeiten. Es gab ja ein paar Dinge, die eben die ihn auch ein bisschen speziell aussehen lassen. Zum Beispiel war er offenbar recht fasziniert von Mussolini, dem italienischen Diktator, Faschisten, was ja irgendwie komisch ist, oder? Da ist jemand, der träumt von der Einigung Europas, von der Abschaffung des Nationalstaates und der nationalen Grenzen, der sich aber von Mussolini irgendwas verspricht. Und ich habe das so gelesen, dass er jetzt nicht unbedingt, also er war sicher kein Faschist, aber er war offenbar sehr überzeugt von einer Theorie der großen Männer, die die Weltgeschichte lenken. Und entsprechend glaubt er auch, dass große Ideen, wie seine Idee von Europa eine war, dass die nur von großen Männern auch realisiert werden könne. Und eben Mussolini, der ja Ende der 20er, Anfang der 30er, der Anführer, der stärkste Anführer,
der große Mann
in Europa war, genau, der supergroße Mann, der hat es halt versucht, ihn offenbar für seine Europa-Idee zu gewinnen, hat sich auch mehrfach Audienzen bei Mussolini verschafft. Wir wissen aber nicht wirklich, was Mussolini von ihm hielt. Aber offensichtlich hat das ja nicht geklappt. Also das hätte man ihm wahrscheinlich auch so sagen können. Später dann hat er das auch mit anderen unverdächtigen Politikern, großen Männern in Anführungszeichen versucht. Ja. Adenauer, De Gaulle, Winston Churchill, also Leute, die jetzt nicht irgendwie autoritär waren. Ja. Aber fand ich interessant, dass offenbar hat er diese schöne, utopische, bisschen schwärmerische Idee, versucht sie aber umzusetzen, indem er sich auch schwierigen Figuren an den Hals wirft.
Ja, er ist ja mit dieser Idee der großen Männer, beziehungsweise der großen Ideen, die eben nur von großen Männern verwirklicht werden, durchaus auch im Geiste seiner Zeit, auch der geistig-philosophischen Vorstellungen seiner Zeit, und gleichzeitig offenbart sich damit ja auch schon ein eher schwieriges Demokratieverständnis. Er hat das nämlich in einem Buch mit dem sprechenden Titel Totaler Staat, Totaler Mensch, das er 1937 veröffentlicht hatte, das dann nach dem Krieg 65 nochmal in einer leicht veränderten Auflage neu herausgebracht worden ist, ausgearbeitet, welche demokratische Auffassung er vertritt. Er war nämlich der Meinung, dass die politische Mitsprache eigentlich an den Bildungsstand gekoppelt ist. Also man nennt das neuaristokratisch, also ein sehr elitäres Verständnis auch davon, wer am politisch oder am demokratisch-politischen Entscheidungsfindungsprozess beteiligt.
Also er ist kein lupenreiner Demokrat, könnte man sagen.
Er ist kein lupenreiner Demokrat. Er hat auch mit dieser Bewunderung von Mussolini offenbart er da gewisse Tendenzen. Also er hat zum Beispiel in einer sehr biologistischen Begrifflichkeit von einer Schutzimpfung gesprochen, die der Faschismus in Italien gewesen sei, also eine Schutzimpfung, die Mussolini seinem Land verabreicht habe gegen den Kommunismus. Also auch da so ein bisschen eine opportunistische Sicht auch auf die politischen Entwicklungen.
Schwierig, aber was letztlich von ihm bleibt, ist wahrscheinlich nicht das, sondern sein Beitrag zur Verwirklichung eines geeinten Europa, das er dann ja auch wirklich selbst erlebt hat. 1946, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist er zurückgekehrt aus New York. Er hat sich in der Schweiz niedergelassen, in Gstaad. Gstaad ist im Berner Oberland, sehr malerisch, sehr schön, das kennt er von früheren Besuchen, und er macht diesen Alpenort so zum inoffiziellen und nein, fast auch offiziellen Hauptquartier all diese Paneuropäer, die sich dann nach dem Weltkrieg wieder im zerstörten Europa wiederfinden, wobei die Schweiz ja nicht zerstört wurde. Im Juli 1947 organisiert Gudenhove Kalergi dort einen Kongress mit Parlamentariern aus zahlreichen Ländern. Und die beschließen dann die Gründung der EPU, der Europäischen Parlamentarierunion. Und das ist schon auch ein recht großer Schritt. Kurz nach dem Krieg, diese nationalstaatlichen Vertreter beschließen, sich eigentlich eine Art europäische Ebene zu geben. Mhm. Und im September hat er eine zweite Tagung gemacht. Da haben diese Parlamentarier dann eine Resolution beschlossen, in der sie fordern, dass die europäischen Regierungen ein europäisches Parlament einberufen.
Mhm. Also und diese Idee ist ja, die hat er bereits mutmaßlich bereits ein Jahr zuvor, nämlich am 19. September 1946, ja, in die Köpfe gebracht. Da hält nämlich Churchill in Zürich diese berühmte Rede, in der er zur Bildung der Vereinigten Staaten von Europa aufruft, auf der Basis einer deutsch-französischen Partnerschaft. Also dieses Schlagwort auch, Let Europe Arise, das da immer wieder genannt wird. Und Gudenhove Kalergi soll ja Mitautor gewesen sein, dieser Rede.
Ja, gut.
An mehreren Stellen gelesen. Von dem her quasi an sehr prominenter, früher Stelle schon diese Idee, nochmal, gleich nach dem Krieg.
Das stimmt. Ob das stimmt mit der Mitautorschaft an dieser Churchill-Rede, da habe ich irgendwie Zweifel.
Das ist ja das Schöne an Geschichte. Wir können es nicht nachweisen.
Wir können es, ja gut, vieles kann man nachweisen, das kann man nicht nachweisen. Ich habe das Gefühl, nachdem ich einiges darüber gelesen habe, das sind mehr seine Sympathien und geistigen Erben, die das ein bisschen gestreut haben. Weil ich meine, wenn man sich vor Augen hält, wie viele Bücher Churchill geschrieben hat, was für ein begnadeter Redenschreiber er war, was für ein auch leidenschaftlicher Autor, der so stolz darauf war, auf jede einzelne Rede, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der jetzt einen Ghostwriter beauftragt hat.
Ja, come on, Alan.
Zu deiner so wichtigen Rede. Das
Graf Gudenhove Kalergi. Ghostwriter Churchills. Ich kann es mir vorstellen.
Vielleicht hat er auch Let's Fight Them on the Beaches und so weiter geschrieben.
Genau.
Nein, für mich klingt das ein bisschen unplausibel, aber was sicher ist, ist, dass die geistigen, also dass die Ideen, die Gudenhove da eben verbreitet und die auch Churchill in Teilen dann übernimmt mit dieser Europarede, dass die breite Unterstützung gewinnt. Das sieht man ja eben gerade daran, dass jemand wie Churchill, der ja heute immer vereinnahmt wird aus verschiedenen Ecken, aber wenn man sich jetzt die Brexit-Diskussion vor Augen hält vor ein paar Jahren, aus dieser Ecke ja ganz besonders vereinnahmt wird als Anti-Europäer, was er einfach nicht war. Vielleicht müssen wir mal eine Folge machen zu Churchill. Klammer zu. Da sieht man einfach diese Ideen, die diffundieren jetzt. Die kommen auch aus dieser ganz elitären Ecke, als der sie in den 20ern drin waren, raus, glaube ich, und erreichen neue Schichten. Und es ist ja nicht nur so, dass einfach Reden geschrieben werden und Parlamentarier irgendwelche Resolutionen verabschieden, sondern es passiert ja auch wirklich was. 1949.
Ganz konkret.
Genau, es wird konkret. 1949 wird dann der Europarat gegründet, es heute noch gibt. Und der Europarat, der soll die Zusammenarbeit stärken zwischen den europäischen Ländern, soll auch die Menschenrechte schützen. Und dann geht es ja eigentlich dann Schlag auf Schlag, oder?
Dann geht es Schlag auf Schlag, genau. Also 1951 die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, wahrscheinlich besser bekannt als die Montanunion, gegründet von 6 Ländern, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande, gegründet, um die Kohle- und Stahlproduktion unter ja eine supranationale Kontrolle zu stellen und so auch ja, den Krieg zwischen diesen Ländern unmöglich zu machen. Also das gilt gemeinhin so als die Keimzelle der heutigen EU. Dann ein paar Jahre später, 1957, die römischen Verträge. in denen diese 6 EGKS-Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gründen, die EWG, und auch die Europäische Atomgemeinschaft, Euratom, um eine Zollunion und einen gemeinsamen Markt zu schaffen. Also diese wirtschaftliche Integration über die EWG, über Euratom, über die Montanunion. Und daraus entsteht dann 1967, nochmal 10 Jahre später, die Europäische Gemeinschaft. Und schließlich, um das abzuschließen, 1992, einiges später nochmal mit dem Vertrag von Maastricht, die Europäische Union. Und ja, diese Europäische Union, die ist ja seither auch immer größer geworden, immer enger verflochten, ganz im Sinne von Coudenhove-Kalergi.
Genau, 92 den Vertrag von Maastricht, die Gründung der EU, das hat er nicht mehr erlebt. Er ist 72 gestorben, in Schruns im Vorarlberg in Österreich. Aber die Richtung, die Gangart, die war gesetzt. Und er hat all diese anderen Einigungsschritte, die du vorher aufgezählt hast, die hat er durchaus erlebt. Hat auch da wieder, übrigens auf der symbolischen Ebene, was ja nicht unwichtig ist in der Politik, hat dann auch nochmal 1950 vorgeschlagen, dass man doch die Ode an die Freude vertonen solle als europäische Hymne. Und er wird dann auch in dieser Nachkriegszeit immer wieder geehrt für seine Verdienste um die europäische Einigung. 1950 hat er den bis heute wichtigen Karlspreis erhalten von Aachen, der ja jedes Jahr einen Super-Europäer, eine Super-Europäerin auszeichnet. Er hat 1955 das große Bundesverdienstkreuz erhalten, der BRD, etliche weitere, was ich auch lustig fand, er war 54 Mal nominiert für den Friedensnobelpreis.
Und hat ihn nie bekommen.
Hat ihn nie gewonnen, nein.
Und ich hab gelesen, dass er in seinen Memoiren mal notiert habe oder in seinem Tagebuch, dass er ihn eigentlich längstens verdient hätte. So, ja. Also er hat sich da durchaus schon auf dieser Stufe gesehen.
Gut, wenn man 54 Mal nominiert ist, zu einer Fußballmannschaft, die 54 Mal in einem Endspiel steht, irgendwann denkst du dann, gut.
Irgendwann ist es statistisch nicht mehr möglich, übergangen zu werden.
Genau. Aber ich meine, also der Spaß beiseite, die EU selbst hat ja dann den Friedensnobelpreis erhalten.
Ja.
Und 2012 war das. Also es ist schon passiert, er war einfach, der Träger war einfach nicht Coudenhove-Kalergi, sondern dann die EU selbst. Aber ich glaube, man kann festhalten, dieser Mann steht schon recht bildhaft für das, was dann auch in der Nachkriegszeit sehr schnell passiert ist, wenn man sich die Vorgeschichte Europas vor Augen hält, diese schrittweise, aber doch ganz klare Einigung Europas, die er sich immer gewünscht hat, die ist tatsächlich eingetroffen.
Und Alan, wenn wir abschließend nochmal uns die Frage stellen, welche Relevanz hat dieser Mensch heute? Wir haben ja das vollmundig angekündigt. Wir sprechen über den Mann, der Europa erfunden hat. Wenn wir heute an Richard Graf Coudenhove-Kalergi denken, wenn wir seinen Namen googeln, was kommt da raus?
Ist ja auch
erstaunlich.
Genau. Also wenn man ihn googelt, oder auch, was kommt da raus? Dann kommt eine Verschwörungstheorie, die mit der EU gar nichts zu tun hat.
Der Kalergi-Plan.
Eine Verschwörungserzählung, die in die Schublade geht oder in die Kategorie dieses Great Replacement, davon hatten wir es ja auch schon, also dieser antisemitisch konnotierten Verschwörungstheorie, nein, nicht nur konnotiert, sie ist antisemitisch, Verschwörungstheorie, die behauptet, dass eine sinistre Elite in Europa, eben oft jüdisch beeinflusst, daran arbeitet, die weiße Mehrheitsgesellschaft zu ersetzen durch fremde, wahlweise islamische, schwarze, asiatische Bevölkerungsschichten. Also man kann da gibt es verschiedene Schattierungen von Rassismus, die man sich da geben kann. Aber genau, es ist einfach, um es kurz zu machen, eine rassistisch durchdrängte Verschwörungstheorie, die seit 2003 im Internet, kann man sagen, umhergeistert, von einem österreichischen Rechtsextremen in Umlauf gebracht. Und die behauptet, dass Gudenhove Kalergi selbst eben diese Idee gehabt hätte, dass es, wenn man Europa einigen wolle, dann müsse man die Nationalstaaten überwinden und deshalb müsse man das Volk, die Staatsvölker, die nationalen Völker ersetzen durch so eine neue Rasse. Also eben, man muss jetzt das nicht genau rausfühlen, es ist aus der Kategorie Verschwörungstheorien, aber ich finde das irgendwie noch krass, weil sein Name ist in diesen Ecken des Internets wahrscheinlich geläufiger als bei vielen sehr pro-europäisch eingestellten Menschen.
Sehr wahrscheinlich. Und wenn wir uns ganz kurz auch verinnerlichen, ist er relevant für uns heute? Hat er seine Ziele erreicht? Hat er dieses Ziel des friedlichen Europas, des geeinten Europas erreicht? Ja, aber wir leben in einem geeinten Europa, in einem noch friedlichen Europa, wobei Gudenhove Kalergi die Sowjetunion ja gar nie mitgedacht hat in seinen Überlegungen. Das war bei ihm einfach dieser russische Block, der apart war von Pan-Europa. War er durchaus auch kein naiver Pazifist. Du hast da ein schönes Zitat rausgesucht. Er hat geschrieben, wenn ein Nachbar friedlich, der andere Nachbar aber kriegerisch gesonnen ist, verlangt es der Pazifismus, dass die militärische Überlegenheit auf der Seite des Friedens ist. Also durchaus sehr zeitgemäß, könnte man
sehr
meinen.
Sehr zeitgeistig, ja.
Sehr zeitgeistig. Und trotzdem die Frage, ist es dieses Europa, das er gewollt hat? Wollen wir dieses Europa? Wollen die Menschen dieses Europa? Ist ja durchaus diskutabel, weil er ja eben einen ja durchaus elitären Zuschnitt auch mitgedacht hat in seiner Idee von Pan-Europa.
Also ich glaube, dass dieses geeinte Europa, das ist, was er schon früh in einer eben ganz anderen Zeit angedacht und ja vorgedacht hat. Mhm. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und dass er da auch einen Verdienst hat auf diesem Gebiet. Er hat ganz viele Menschen inspiriert, hat sie zusammengebracht, andere Politikerinnen, Politiker, die paneuropäisch dachten, also eben an dieser Einigung Europas arbeiten wollten. Ich glaube, deshalb verdient er auch einen Platz in dieser Galerie von großen Europäern, die ja immer wieder mal bemüht
ein
wird. Ein weiterer großer Mann, genau. Aber ich glaube, da hat er bestimmt Verdienste. Du hast vorher gesagt, eben friedliches Europa, das kann man natürlich jetzt sehr relativieren. Ich meine, wir hatten in den 90ern diesen brutalen Krieg im früheren Jugoslawien, wo die EU total hilflos war. Sie ist auch heute noch hilflos da auf dem Balkan in gewisser Weise. Die Spannungen da sind ja in den letzten Jahren wieder stark hochgekocht, also Kosovo, Serbien, und da ist die EU ein eher hilfloser Akteur. Ich glaube, Europa ist nicht mal ganz fähig, innerhalb der eigenen Grenzen, so wie sie Gudenhove Kalergi dachte, sich wirklich konsequent und stark für den Frieden, ja, das durchzusetzen. Aber dass die EU eine große Leistung erbracht hat, dass die großen kerneuropäischen Staaten sich nie mehr bekriegt haben, das ist auch ein Fakt. Und jetzt können wir darüber reden, ob Russlands Überfall auf die Ukraine Europa insgesamt in den Krieg gestürzt hat oder ob es etwas ist, das in Anführungszeichen nur am Rand Europas stattfindet, das uns als Europäer nicht ganz so fest berühren muss, glaube ich aber nicht. Ich glaube auch, die Antwort, die wir in Europa gesehen haben seit dem russischen Überfall, ist ganz klar. Man sieht das auch als Krieg in Europa. Und ja, deshalb seine Utopie oder sein Traum war das bestimmt nicht, was wir jetzt sehen. Diese große Instabilität auch an Europas Ostgrenze, das hat er sich anders gedacht. Eben, er war ein Pazifist, wenn auch kein Naiver. Deshalb ja, ich glaube, er ist schon immer noch relevant für heute. Und vielleicht, wenn wir nochmal den Bogen schlagen zur Europa-Begeisterung, die er ja wirklich absolut verströmt hat und verkörpert hat, dann gibt es eben diese Klage heute bei vielen Pro-Europäern, die sagen, ja, wo ist das nur hin? Weshalb sind die Menschen Europa, der EU gegenüber so kritisch eingestellt bis feindselig. Und das stimmt natürlich, man muss aber schon auch sagen, diese Europa-Begeisterung, wie sie Gunnar Wegalergi vorgelebt hat, das war natürlich schon auch ein Elitenprodukt. Hm. Und in elitären Kreisen, also in Brüssel, bei all den Kreisen, die sich professionell mit der EU beschäftigen, die davon leben auch, da gibt es ja diese Begeisterung durchaus, auch bei jungen Leuten. Also ich finde, Klammer auf, ich finde Brüssel wirklich einen spannenden Ort, auch wenn man da hingeht, das ist wirklich voller Energie, voller gescheite Leute, junge, smarte, das ist wahnsinnig eindrücklich, aber eben, das ist halt nicht unbedingt repräsentativ dafür, wie viele Menschen in Süditalien, in Holland, in Rumänien, you name it, die EU erleben. Dort ist die EU eher ein notwendiges Übel zum Teil. Mm. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm, finde ich, weil es hat sich, glaube ich, schon bei den meisten Europäerinnen und Europäern, glaube ich, ist die EU oder die Vorstellung, die Idee, dass sich Europa jenseits der Nationalstaaten organisieren muss, das hat sich durchgesetzt. Ich glaube, da gibt es wie keinen Weg zurück. Mm. Es gibt vielleicht einzelne Rückschläge, man sah das rund um den Brexit, der dann kurze Zeit ein paar Nachahmer hatte, die man jetzt auch nicht mehr so hört. Aber ich glaube, die Richtung, die Gudenhove-Kalergi so vorgeschwebt ist, um es abzuschließen, ich glaube, diese Richtung, auf der bewegen wir uns noch heute, auch wenn es da eben Rückschläge gibt, auch wenn die Realität der EU, des Europas, wie wir sie heute sehen, sicher nicht Begeisterungsströme auslöst. Die Richtung, die scheint irgendwie immer noch die zu sein, die er damals vorgedacht hat.
Ja, mit diesem abschließenden Statement.
Plädoyer fast.
Plädoyer, mit diesem flammenden Plädoyer für mehr Europa-Begeisterung, für mehr Zweckoptimismus. Damit beenden wir diese Folge. Es war sehr interessant, vielen Dank. Wir haben gesprochen über Richard Graf Kudenhove-Kalergi.
Du hast bis zum Schluss keine konsistente
Ich habe mich nicht konsistent halten können. Wenn jemand weiß, wie man das ausspricht, bitte schickt mir Audio-Files. Ich möchte das lernen. Ja, wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dabei seid, wenn ihr unseren Podcast liked auf den gängigen Plattformen, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts und so weiter. Gebt uns Sterne, Daumen nach oben, Reviews. Wir freuen uns immer über Feedback. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. Das ist podcast@überallgeschichte.info, UE natürlich. Ihr könnt uns auch besuchen auf unserer Website. Das ist überallgeschichte.info. Da könnt ihr euch auch eintragen für einen Newsletter. Da gibt's einen Spendenbutton, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Einmalig, regelmäßig. Da freuen wir uns immer sehr. Kaufen uns davon neue, spannende Bücher. Und ihr könnt uns natürlich auch folgen. Zum Beispiel auf Instagram, @überallgeschichte oder auf LinkedIn. Da heißt unser Profil Überallgeschichte Podcast. Freuen wir uns auch. Ihr bleibt auf dem neuesten Stand und wir freuen uns, euch wieder zu hören bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann.
Bye-bye.